Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Ihnen heute eine weitere Ausgabe des Experten-Talks am Telefon präsentieren. Achim Mayriedl hören Sie im ersten Beitrag über das Thema Gewinnung neuer Mitarbeiter, warum Personalberater oft die bessere Alternative sind. Er gründete 2007 die AMA Unternehmensberatung AG und wir von Tempus haben eine Empfehlungsliste an Personalvermittlern. Achim Mayriedl ist ebenfalls auf dieser Liste.
Herr Mayriedl, Ihre berufliche Karriere, Sie waren bei Aldi Bereichsleiter, Sie waren dann einige Jahre im Vertrieb, unter anderem auch bei Siemens. 2007 haben Sie die AMA Unternehmensberatung GmbH gegründet. So, seither unterstützen Sie Kunden in Deutschland, Österreich, Schweiz bei der Suche und Auswahl von Spezialisten und Führungskräften. Wir von Tempus, wir haben ja eine kleine Empfehlungsliste, also wenn zu uns Menschen kommen und sagen, oh, ich weiß gar nicht, wer und was, also da steht Herr Mayriedl drauf. Herzlichen Dank. Sie waren damals 2013 Referent für unser Netzwerk Treffen und Festnoten, das sagte gerade die Kollegin, die Veronika Lutsch. Also deswegen, super, dass Sie da sind. Kommt zwei Fragen vorneweg. Sie wissen, warum Personalberater nicht öfters gebucht werden? Was sind die Gründe?
Ich weiß es nicht, nein.
Noch öfters gebucht werden, würde ich sagen.
Nein, vielleicht verraten Sie es mir.
Ach so. Nee, das ist immer ganz einfach. Ich führe die Gespräche ständig und häufig. Also, es geht immer um zwei Themen. Erstens ist die Frage, ja, wer ist denn das dafür geeignet? Also, schwarze Schafe unterscheiden, guten von schlechten und so weiter. Komm, also Sie können jetzt sagen, Buch bei Mayriedl und alle Sorgen sind erledigt. Also das kann auch ich für Sie sagen. Aber wenn jemand sagt, Mensch, gib mir doch mal ein paar Hinweise, was würden Sie dem sagen? Wie kann man die guten Kollegen von den schlechten unterscheiden?
Ja, ich glaube, da kommen wir sicherlich im Laufe des Abends noch drauf zu sprechen. Im Wesentlichen sind es immer die elementaren Dinge. Ich glaube, das ist am Anfang einfach das Vertrauen. Das Vertrauen, das man wie in jedem Geschäft benötigt. Man braucht Vertrauen zu dem Personalberater. Umgekehrt braucht man auch Vertrauen in das Unternehmen. Man braucht Vertrauen in ein vernünftiges Vertragswerk, dass der Vertrag den Kunden nicht über den Tisch zieht und am Ende des Tages viel Geld geflossen ist, ohne dass aber ein Kandidat bei dem Unternehmen unterschrieben hat. Und man braucht eine langfristige Zusammenarbeit. Es sind so für mich die elementaren Punkte, die es eben für eine gute Zusammenarbeit mit Unternehmen braucht.
Und ja, wenn man noch darauf eingehen. Auf die Kosten werden Sie auch noch drauf eingehen, oder?
Ja, können wir auch noch was dazu sagen, gerne, ja.
Weil ich sage das ganz offen. Die Menschen sagen, du, der hat gesagt, er will 25% von dem ersten Jahr. Aha. Dann muss der also nur 4 im Jahr vermitteln und schon verdient er sein Geld. Ich muss gestehen, ich habe das dann mal untersucht, habe gedacht, das heißt die Kollegin, die Veronika Lutsch, ob alle Personalberater Millionäre sind. Und es war nicht so. Also da müssen Sie vielleicht auch noch mal ein bisschen Nachhilfeunterricht geben.
Ja, gerne. Ja, vielleicht kommen wir zur wirtschaftlichen Seite am Ende. Ja?
Super. Sie haben uns freundlicherweise ein kleines Skript geschickt. Wenn das die Teilnehmer, die jetzt dabei sind, ausgedruckt haben, dann ist es gut. Wenn Sie es noch ausdrucken können, auch gut. Wenn Sie es nicht mehr finden, sagen Sie einfach hier, dann schicken wir es Ihnen gerade nochmal zu. Also, Herr Mayriedl, herzlichen Dank, dass Sie uns hinter die Kulissen blicken lassen eines Personalberaters. Bitte.
Ja, schön, Herr Knobler. Erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre schönen einleitenden Worte. Ja, ich habe mal nachgeschaut, wir kennen uns ja zwischenzeitlich auch schon fast 10 Jahre, durften auch das eine oder andere schon gemeinsam miteinander tun und mir macht immer viel Spaß, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ja. Okay. Auch ein herzliches Grüß Gott erstmal an die Teilnehmer am heutigen Abend und ich werde versuchen, Ihnen einen kleinen Einblick zu geben. Herr Knobach hat es ja schon gesagt, erst zu meiner Person, viele Jahre im Vertrieb, angefangen bei Aldi über Siemens, NBW, zum Schluss bei Kabel BW. Geschäftsführer bei Kabel BW, hat Umsatzverantwortung von bis zu 800 Millionen Euro und habe über 200 Mitarbeiter geführt. Und die Stationen in meinem Leben qualifizieren mich jetzt einfach vielleicht auch für andere Unternehmen erfolgreich tätig zu sein und sie bei der Personalauswahl und gegebenenfalls auch bei der Beratung zu unterstützen. Wenn ich jetzt so zurückschaue auf die letzten 10 Jahre der Tätigkeit, stelle ich einfach fest, dass die Gewinnung neuer Mitarbeiter gerade jetzt in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität sich eigentlich zunehmend verschärft hat. War am Anfang 2007 Personalberatung eher noch auf Führungskräfte und auf absolute Spezialisten konzentriert, geht man jetzt in zunehmendem Maße dazu über, auch Kandidaten aus dem unteren Segment, aus den unteren Gehaltssegmenten über Personalberatung zu suchen. Das hat natürlich viele Gründe. Zum einen natürlich in der sehr guten wirtschaftlichen Situation. Auf der anderen Seite wünschen die Unternehmen immer mehr Spezialistentum. Das heißt, der Mitarbeiter, dem man vielleicht einfach mal zutraut, dass er den Job gut macht, der ist heute zwar gefragt, aber man greift dann doch zunehmend zu dem Spezialisten und den Spezialisten, den findet man einfach nicht über eine klassische Anzeige. Da melden sich heute kaum noch jemand. Das ist dann meistens auch immer den Weg, den wir beobachten. Kunde schaltet eine Anzeige, es meldet sich niemand. Kunde schaltet die zweite Anzeige, es hat sich immer noch niemand gemeldet. Fragt dann mal beim Personalberater, dann kommt oftmals das Aha-Erlebnis, das kostet Geld, schreibt man vielleicht nochmal eine dritte Anzeige. Und nachdem das dann nicht funktioniert hat, dann kommt man oftmals zum Personalberater und versucht das Thema über den Weg zu lösen. Wirtschaftliche Gründe, habe ich gesagt, sehr gute wirtschaftliche Ausgangslage, die aber auch einhergeht auf der anderen Seite mit einem Personalabbau bei den Unternehmen. Gerade im Bereich Personal hat man oftmals massiv gespart. Viele Bereiche wurden outgesourced. Wenn ich rein mal an die Payroll denke, klassischer Bereich, den man outsourced. Hier waren Mitarbeiter beschäftigt, die Payroll ist ja nicht was man den ganzen Monat macht. Nebenberuflich konnten die sich dann eben noch um Personalgewinnung kümmern. Das sind Themen, die man heute nicht mehr hat. Das heißt, diese ganzen Lösungsansätze zur Personalfindung und Gewinnung, wie kann man im Unternehmen was tun, Employer Branding, Förderung von Leistungsträger, Führungskräfteakademien, da gibt es heute oftmals kaum Mitarbeiter dafür, die sich um dieses Thema kümmern. Also bleibt es letztendlich verwaist, also wird das Unternehmen auch nicht attraktiv von außen wahrgenommen, beziehungsweise auch von intern, von den Mitarbeitern wird es auch nicht attraktiv wahrgenommen und viele Mitarbeiter oder die Mitarbeiter wandern dann ab. Ja, am Ende des Tages braucht man aber dennoch die Kandidaten. Man braucht Kandidaten, um das Thema weiterzuentwickeln. Schaut man auf den Kandidatenmarkt, ist der heute einfach leergefegt. Wenn man jetzt gerade auf Baden-Württemberg schaut, haben wir natürlich die Metropolregionen, Stuttgart, Karlsruhe. Wir haben die Randbereiche am Bodensee unten, wo eine starke Abwanderung in die Schweiz ist. Wir haben sehr starke Industriegebiete im Schwarzwald oben, Automobilzulieferer. Wir haben Ravensburg, den Raum, sehr prosperierende Unternehmen. Alle brauchen im hohen Maße sehr qualifizierte Mitarbeiter. Der Markt ist absolut leergefegt. Die klassischen Instrumente wie Personal, Suchanzeigen, Stellenanzeigen gibt's heute fast gar nicht mehr. Wenn man sich noch daran erinnert, vor 10 Jahren war die Ausgabe der FAZ am Samstag immer so Telefonbuchstärke. Heutzutage ist eine ganz normale Anzeige, weil die Unternehmen einfach nicht mehr in die Printmedien gehen. Man geht in digitale Medien. Die digitalen Medien sind aber sehr zerstreut und erreichen oftmals die Kandidaten nicht, die nicht gezielt danach suchen. Also somit hat man die Resonanz von den Stellenanzeigen ist nicht gegeben und diejenigen, die sich bewerben, sind auch nicht unbedingt immer die richtigen Kandidaten, die man sich dann als Unternehmen wünscht. Die Nachfragesituation, Sie haben es auf dem einen Bild drauf, wenn Sie bei normalen Unternehmen schauen, finden Sie relativ schnell Zahlen von 200, 300, 400 offenen Stellen. Das bricht sich natürlich immer ein bisschen runter im Verhältnis zu der Größe des Unternehmens. Aber es wird eigentlich auf allen Rängen wird eben sehr massiv gesucht. Und die Unternehmen tun sich auch teilweise sehr, sehr schwer, eben hier die entsprechenden Vakanzen zu besetzen. Was die Erwartungshaltung auf der anderen Seite der Unternehmen ist, aber die, wir schalten eine Anzeige, alles wunderbar, die Kandidaten kommen zu Scharen ins Haus und wir können aus vielen Kandidaten den einen richtigen, top hochmotivierten Kandidaten, der all die Forderungen hat, erfüllen. Leider sieht die Realität oftmals ein bisschen anders aus. Der Kampf um die Kandidaten, um die Talente, der ist im hohen Maße entbrannt. Und der Kandidatenteich, aus dem man schöpfen kann, und das Füllhorn, das man füllen kann zur Kandidatenauswahl, wird einfach deutlich kleiner. Manchmal ist man froh, wenn man überhaupt schon einen Kandidaten hat, der geeignet erscheint, um die Position zu erfüllen. Wie gehen Unternehmen klassischerweise vor? Man formuliert eine Stellenausschreibung, platziert sie in Stellenbörsen. Headhunter werden gegebenenfalls auch angefragt, aber meistens oft nur in zweiter oder dritter Linie. Die sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Wir sind auch sehr stark in der Schweiz tätig. In der Schweiz haben sie zu nahezu 80% einen Markt, der nur über Headhunter funktioniert. Da werden vielleicht 20% der Stellen frei besetzt und 80% der Positionen geht über Headhunter. Da ist Deutschland vielleicht noch ein bisschen konservativer. In der Schweiz ist der Markt vielleicht noch ein bisschen intensiver, als wir das hier in Deutschland erleben. Die Erwartungshaltung ist immer hoch. Die Unternehmen haben vielleicht einen Mitarbeiter, der sehr lange im Unternehmen war, der sehr viel Know-how, sehr viel Fachlichkeiten angesammelt hat. Jetzt verliert man den Mitarbeiter, aus welchen Gründen auch immer, sei es denn, er geht in Ruhestand oder hat sich ein neues Unternehmen gesucht. Auf einmal muss die Position ersetzt werden. Da stellt man mal zusammen, naja, was hat denn der jetzt alles geleistet oder was muss denn der neue Kandidat alles können? Und dann hat man einen riesen Strauß an Aufgaben und schaut nach dem Kandidaten auf dem freien Markt. Stellt man fest, dass ja eigentlich die meisten Kandidaten diese Anforderungen gar nicht erfüllen, weil eben diese spezifischen Erfahrungen, die der Mitarbeiter gemacht hat, in vielen anderen Unternehmen gar nicht gegeben ist. Sei es durch Arbeitsteiligkeit oder sei es, weil es diese Position in anderen Unternehmen in der Art und Weise einfach gar nicht gibt. Somit, ja, steht man eben vor der Aufgabe. Oftmals ist dann auch noch ein Gehaltsthema. Der Mitarbeiter, der 20 Jahre im Unternehmen war, hat sich gehaltlich vielleicht nicht so entwickelt wie der Mitarbeiter, der alle 3, 4 Jahre das Unternehmen wechselt und mit jedem Unternehmenswechsel vielleicht 10 oder 15% Gehaltssprung gemacht hat. Ja, somit hat man die Problematik, man sucht Mitarbeiter, hochspezialisierte Mitarbeiter, viele Fertigkeiten mit einem Gehalt, das in aller Regel, ja, vielleicht nicht ganz marktkonform ist oder zumindest von der Erwartung her marktkonform ist. Der Kandidat umgekehrt erlebt vielleicht einen Bewerbungsprozess, der aus seiner Sicht bei vielen Unternehmen nicht ganz so optimal dem Kandidaten erscheint. Wenn man sich heute alleine mal den IT-Bereich anschaut, da bekommen gute Kandidaten in aller Regel in einer Woche 5 bis 10 Anfragen, ob sie nicht die Position wechseln wollen. Es gibt schon Hitlisten von den Mitarbeitern bei IT-Unternehmen, wer die meisten Bewerbungsanfragen oder wer die meisten Wechselanfragen innerhalb eines Monats bekommt. Und das ist so eine kleine interne Hitliste, die führen. Jetzt kommt der Kandidat zum Bewerbungsgespräch, ist natürlich absolut selbstbewusst. Ich bin der größte, tollste Kandidat, kriege ja jeden Monat 20 Anfragen, ob ich nicht das Unternehmen wechseln will. Jetzt kriegt er vielleicht einen Interviewer, der ihn gar nicht so wahnsinnig toll interviewt, der ihn vielleicht auch nicht richtig schätzt, der ihm die falschen Fragen stellt, der vielleicht auch schlecht vorbereitet ist. Dann findet das Gespräch noch irgendwo in einem Zimmerchen statt, das auch nicht so wahnsinnig optimal ist. Ja, und der Kandidat denkt, hey, was ist denn das für ein Unternehmen? Da soll ich anfangen, da bleibe ich doch lieber da, wo ich bin. wenn man dann vielleicht ein bisschen die ganze Seite eben weiter fortschreitet, dann sieht man, dass oftmals auch im Einstellungsprozess das eine oder andere hapert. Vertragsangebot kommt zu spät, Vertragsangebot erhält No-Gos, Gehalt entspricht nicht den Erwartungen. Ja, dann erlebt man das oft, der Kandidat wechselt zwar, aber leider zum Wettbewerber, weil er da vielleicht die besseren Angebote bekommen hat. Oftmals dann kommt der Personalberater wieder ins Spiel. Und was kann der Personalberater anders machen? Was kann der Personalberater vielleicht, wie kann der Personalberater das Unternehmen unterstützen? Zum einen kennt er in aller Regel relativ gut den Markt, kann viel zu dem Gehaltsgefüge sagen, geht auch etwas zielgerichteter in der Ansprache auf den Markt. Das Streuen von Anzeigen ist sicherlich auch ein Instrument, aber in aller Regel aus heutiger Sicht ist das Mittel, das eben den Erfolg meistens garantiert, das ist die Direktansprache. Direktansprache der Kandidaten, vielleicht auch den einen oder anderen, den man kennt. Aber ich glaube nicht, dass der Personalberater heute sich auf seinen Pool verlassen kann, weil Pools sind oftmals eben Leute, die sehr lange vielleicht schon einen Job suchen. Wir haben aber eine sehr dynamische Zeit. Das heißt, in aller Regel ist jeder Auftrag mit einer neuen Suche, mit einer neuen gezielten Suche nach Kandidaten eben verbunden, weil eben auch die Aufgabenstellungen der Unternehmen sehr, sehr spezifisch sind. Da wird genau die Fachkraft gesucht, die genau die und die Aufgaben und Potenziale hat und den möchte man auch einstellen, sei es persönlich, sei es fachlich, sei es eben in anderer Linie. Insbesondere die persönliche Komponente merke ich in vielen Gesprächen, bei denen wir dabei sein dürfen, wird heute zunehmend wichtiger für Unternehmen. Die fachliche Seite würde ich mal mit 40% einschätzen. Die persönliche Seite, wie passt der Kandidat ins Team, wird heute zum großen Teil deutlich überbewertet seitens der Unternehmen. Und man geht einfach davon aus, dass der Kandidat eine gewisse Fachlichkeit hat und die eben auch erfüllt und ansonsten muss er ins Team passen. All diese Dinge können wir am Anfang mit dem Unternehmen besprechen, können die Klientenerwartung besprechen und können sie eben in dem Auswahlprozess einer gezielten Kandidatenansprache dann eben auch abklären mit dem Kandidaten und auch dem Kunden schon im Vorfeld eine Erwartungshaltung geben. Und der Kunde kann sich darauf einstellen, jetzt kommt ein Kandidat, der hat die und die Erwartungshaltung, der bringt die und die Skills mit, der hat die und die Erfahrung. Und die Interviews können dann viel zielgerichteter ablaufen. Das klassische Interview ist ja oftmals so, jetzt erzählen Sie mal, was Sie in Ihrem Leben gemacht haben. Dann erzählt der Kandidat 20 Minuten, dann erzählt man noch 20 Minuten, was ihn erwartet und dann war es eigentlich ein nettes Gespräch. Der Kandidat konnte sich aber nicht profilieren in dem Gespräch und am Ende sagt man, naja, es war nett, aber eigentlich hat der Kandidat die Erwartungen nicht erfüllt, obwohl man sie vielleicht gar nicht abgefragt hat, weil gar keine Zeit mehr dazu da ist. Zielgerichtete Interviews setzen auch zielgerichtete Kandidatendossiers voraus. Das Unternehmen muss wissen, wer kommt, was hat er für Erfahrungen, was hat er für eine Expertise gesammelt in seinem Leben. Wenn man hier schon zielgerichtete Informationen hat, dann kann man sich dieses inquisitorische Abfragen von CVs, von Lebensläufen im Bewerbungsgespräch eigentlich sparen und kommt zu viel, viel besseren Ergebnissen. Der Kandidat kann sich eher präsentieren von seiner persönlichen Seite. Man hat viel mehr Zeit, um auf die eigentlichen Dinge, die einen in einem Bewerbungsprozess interessieren, nämlich die Persönlichkeit des Kandidaten, hat man viel mehr Zeit, darauf zu reflektieren und eben hier auch mal nachzufragen, mal nach dem persönlichen Umfeld zu fragen, was motiviert den Kandidaten, wo möchte er sich in 5 Jahren sehen, was hat er für Ziele. Das sind so Dinge, die oftmals in einem klassischen Bewerbungsgespräch fehlen, aber eigentlich genau die wichtigen Informationen geben. Was haben wir denn hier eigentlich für einen Kandidaten vor uns? Was motiviert ihn? Was müssen wir ihm als Unternehmen bieten, damit er auch überhaupt kommt und morgen dann eben auch noch ein motivierter Mitarbeiter im Unternehmen bleibt? Das ist ein Prozess, der braucht Zeit. Das geht nicht auf Zuruf. Da gehört ein gewisses Vertrauen dazu. Das ist das, was ich anfangs schon gesagt habe. Was ist wichtig? Das Vertrauen. Vertrauen in den Personalberater. Dass der Personalberater den Job richtig verstanden hat und auch in der Lage ist, die richtigen Kandidaten für das Unternehmen zu finden. Das geht nicht in einer Woche oder vielleicht in 14 Tagen. Man kann mal Glück haben, dass es relativ schnell geht. Aber in aller Regel braucht man da eben auch eine gewisse Zeit, da die Anzahl der Kandidaten heute doch sehr, sehr gering ist und man eben schon allein durch die Direktansprache, durch die Vereinbarung von Telefoninterviews, durch den Austausch von Dokumenten geht schon eine gewisse Zeit ins Land. Die müssen auch noch aufbereitet werden und am Ende des Tages erwartet der Kunde ja, dass er auch eine qualifizierte Aussage, ein qualifiziertes Dossier von dem Kandidaten bekommt, der eben deutlich mehr aussagt als der klassische Lebenslauf. Gerade vorhin war noch die Frage, was macht einen guten Personalberater aus? Ich finde, genau das macht einen guten Personalberater aus, dass der Personalberater eben nicht ein Copy und Paste macht von Lebensläufen. Da kommt irgendwas rein, ja, machen wir das Deckblatt drauf, schicken es zum Kunden und schreiben drauf, was wir ganz gern für den Kandidaten hätten. Das sind CV-Broker, wie man sie kennt, aus England, die den Markt abgrasen, die auch sehr stark die Kandidatenresonanz negativ beeinflussen, weil man eben hier diese Kandidaten penetriert, die guten Kandidaten penetriert und oftmals sie dann rumreicht, so lange eben bis der Kandidat eine Einstellung findet oder am Ende des Tages eben der CV so verbraucht ist, dass den Kandidaten keiner mehr einstellen möchte. Das würde ich jetzt eher mal unter schlechten Personalberater oder unter schlechten Personalberatung verstehen. Da gibt es leider genügend in der Branche, die so arbeiten. Man hat 2, 3 Profile, schickt die eben ungefragt zu Kunden, schreibt dann einen Preis drauf und handelt das wie Ware. Würde ich eher als nicht so zielgerichtet empfinden, zumal es eben auch nicht in aller Regel der Erwartungshaltung des Kunden entspricht. Zum Preislichen vielleicht noch eine Angabe. Wo würde ich das sehen? Was würde ich als realistisch erachten? Wie ist sowas in aller Regel aufgebaut? Es gibt einige Personalberater, die arbeiten rein auf Erfolg. Wird von vielen Unternehmen auch gefordert. Wir arbeiten grundsätzlich nicht auf Erfolg. Wir haben immer eine kleine Mandatierungspauschale und wir haben obendrauf ein Erfolgshonorar. Unsere Vertragsmodelle sehen in aller Regel auch so aus, dass wir eine langfristige Zusammenarbeit anstreben und dass wir ein einmal erhaltenes Mandatierungshonorar, sollte die Position jetzt durch uns nicht besetzt werden können, oftmals hat das Unternehmen ja auch noch eigene Suchaufträge oder vielleicht meldet sich auch ein Kandidat, garantieren wir dem Unternehmen, dass die einmal bezahlte Gebühr auch für einen nächsten Auftrag dann verwendet werden kann. Das ist so eine Art Sicherheit, Investitionssicherheit. Und auf der einen Seite ist eine Investitionssicherheit für den Kunden, auf der anderen Seite ist eine langfristige Zusammenarbeitsoption für uns als Unternehmensberatung, die, glaube ich, auch eine gewisse Seriosität ausstrahlt. Das wären auch so Punkte, die ich eben sehen würde. Seriosität, wenn Mandatierungspauschale, dann muss auch für das Unternehmen eine gewisse Sicherheit da sein, dass die Mandatierungspauschale nicht nur bezahlt wird und das Unternehmen sich dann auf die Bahamas begibt und sie dort eben verbrät, sondern dass das Unternehmen auch eine gewisse Leistung dafür erhält. Und die Leistung kann man eben auch vertraglich absichern und da eben den Erfolg in irgendeiner Art und Weise einbauen. Wir bauen den Erfolg eben in der Form ein, dass wir sagen, wir garantieren, dass wir für die Mandatierungspauschale so lange suchen, bis sie einen Kandidaten gefunden haben. Sollten sie ihn selber finden, dann garantieren wir die Mandatierungspauschale für das nächste Projekt, wenn sie innerhalb von einem gewissen Zeitraum eben dann eingereicht wird.
Ich glaube, das wenn wir gerade über Geld reden, sind sie 25% in etwa? Oder sagen Sie dazu noch was dazu? Weißt du, das ist ja wichtig, dass man das...
Ja, Also die 25% erachte ich als seriös. Das ist ein Wert, mit dem, sage ich mal, klassische und gute Personalberatungen agieren. Das hängt auch immer ein bisschen von der Branche ab, das hängt auch vielleicht von der Position ab, das hängt auch vom Land ab. In der Schweiz liegt man tendenziell ein bisschen darüber. Denke ich mal hier im Bereich 20 bis 25%, je nachdem, wie intensiv der Kontakt mit dem Kunden ist, um welche Positionen es sich handelt, wie komplex ist die Position, wie komplex ist die Aufgabenstellung. Ich glaube, da liegen wir dann sehr gut in dem Bereich.
Ich habe kürzlich eine Zahl gehört, dass es sogar auf 30 und 33% geht. Ist das auch realistisch?
Das ist auch realistisch, ja, weil die Aufgaben in zunehmend, also wir haben Positionen, wir haben aktuelle Positionen, da gibt es 50 Menschen in Deutschland, die diese Position machen können. Da gibt es gewisse Vorschriften. Von diesen 50 Positionen möchte das Unternehmen zwei einstellen. Sie können sich vorstellen, dass der Aufwand entsprechend groß ist, diese zwei überhaupt zu finden und diese zwei dann auch zu bewegen, zu dem Unternehmen zu kommen. Der Suchaufwand, den man hat, der ist nicht zu unterschätzen und deshalb, Herr Knoblauch, sind die Personalberater auch keine Millionäre, sondern geben in aller Regel den Aufwand oder den Betrag, den sie erhalten von den Unternehmen, in den Research eben ein. Der Researcher muss ja auch bezahlt werden. Und deshalb sage ich immer, diese Personalberatungen, die auf Erfolg suchen, die haben 5 Kunden, die bezahlen eine Mandatierungspauschale und die haben 3 Kunden, die bezahlen keine Mandatierungspauschale. Und da frage ich mich dann immer, für wen würden Sie denn arbeiten, wenn Sie auf der anderen Seite wären? Da würden Sie sicherlich für den Kunden arbeiten, der Ihnen eine Mandatierungspauschale bezahlt hat. Und wenn da vielleicht noch 2 Kandidaten übrig sind, dann schicken Sie die eben dahin, wo Sie halt mal auf Erfolg irgendwas suchen dürfen. Deshalb, ja, also ich sehe das auch, 30, 33% sind durchaus auch realistische Zahlen, die bezahlt werden. Man muss aber da, glaube ich, auch immer eine gewisse Langfristigkeit im Auge haben und deshalb gehen wir eben meistens mit 25%, das ist, glaube ich, ein konservativer Ansatz in dem Bereich rein, weil wir eben mit dem Unternehmen langfristig zusammenarbeiten wollen.
Herzlichen Dank für den Beitrag von Achim Mayriedl. Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, freut sich Herr Mayriedl jederzeit über Ihre Kontaktaufnahme. Auf den Gastbeitrag von Achim Mayriedl folgt nun eine Diskussionsrunde mit dem Referenten, Professor Knoblauch und den Teilnehmern, und diese wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.
Danke. Dürfen wir gleich noch ein bisschen in die Diskussion. Also, Sie sind ein Mann mit Erfahrung, Sie sind ein Profi, durch und durch. Kommen wir, nutzen die Chance oder die 5 Minuten, die wir haben, für was sind noch Dinge, die wir gerne wissen würden. Kommen, sagen Sie noch was zum zeitlichen Ablauf. Also, wenn ich Sie heute anrufe und sage, Achim Mayriedl, ich brauche XYZ, was passiert als nächstes? Sie reden dann mit dem Auftraggeber. Sie
Ja,
besuchen ihn.
also wenn wir heute eine Anfrage bekommen, dann werden wir in aller Regel erst eine Machbarkeit vornehmen. Machbarkeit heißt, wir prüfen den Markt und geben uns selber eine Einschätzung ab, sind wir überhaupt in der Lage, für das Unternehmen geeignete Kandidaten zu finden. Wenn wir feststellen, also ich hatte mal einen Auftrag, da haben wir nach intensiver Suche einen Kandidaten gesucht, der war in Hamburg, der sollte aber in Karlsruhe arbeiten und wir wussten genau, der zieht nie um. Also dann kann ich seriöserweise eigentlich diesen Auftrag nicht annehmen und muss ihn leider ablehnen. Das heißt, wir machen erst eine kurze Machbarkeitsstudie, würden dann dem Unternehmen mitteilen, jawohl, wir glauben, dass wir den Auftrag erfüllen können, wenn wir es dann auch wirklich sehen. Und in aller Regel vergehen 4 bis 6 Wochen, bis wir die Kandidaten liefern können. Das kann auch mal schneller gehen. Das Schnellste, was wir hatten, das war am Donnerstag habe ich den Auftrag bekommen, am Dienstag war der Kandidat eingestellt. Das war die schnellste bis jetzt. Kann aber auch mal länger gehen. Das kann auch mal 4 oder 6 Wochen in Anspruch nehmen.
Super, danke. Marie, ich muss bekennen, obwohl ich sie ja weiß, wie sie arbeitet und bestens damit zurechtkomme, Mandatierungspauschale, ich habe versucht zu googeln gerade nebenher, nicht einmal Google weiß, was das ist. Erklären Sie es uns nochmal.
Also der Kunde erteilt uns ja ein Mandat, das heißt ein Auftrag, ein Suchauftrag, und der Suchauftrag hat ja in aller Regel eine gewisse finanzielle Bedeutung. Ja, das heißt 100.000 Euro Gehalt, 25%, das heißt am Ende des Tages beträgt das Honorar 25.000 Euro. Jawohl. Die Mandatierungspauschale ist das Geld, das also die Pauschale, die bei Beauftragung zu entrichten ist. Es sind bei uns in aller Regel 8.000 Euro, die mit dem Erfolgshonorar, sprich mit den 25.000 Euro, verrechnet werden. Das heißt 8.000 Euro vorab, plus eben am Ende des Tages, wenn die Position besetzt ist, die Differenz zu den 25.000 Euro, die dann noch zu bezahlen sind.
Danke.
Viele Unternehmen arbeiten auch in dem Bereich ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel.
Ja.
Ich gehe aber, das ist für mich immer, sage ich, okay, 66%, ohne dass der Kandidat eingestellt wurde, das ist zwar schönes Geld, aber im Rahmen einer langfristigen und seriösen Beziehung halte ich eben diese andere Variante, die im Bereich 35% liegt, bei Auftragserteilung und 65% bei Erfolg, glaube ich, ist eine sehr ausgewogene Variante für die Unternehmen.
Ne? Ja. Herr Durch, Sie haben gerade das mit den 30% und 33% eingeworfen, ohne zu wissen, was Sie genau tun, aber haben Sie schon mal einen Berater in dieser Art verpflichtet? Herr Durchs, achso, Entschuldigung, ich muss Ihnen nochmal sagen, wie Sie rauskommen aus der Falle. Sie drücken einfach.
Ja, jetzt kann ich sprechen.
6.
Genau. Hören Sie mich?
Ja. Stand und 6 macht die Stunde, ich höre Sie, und Stand und 6 macht Sie auch wieder hörbar. Also, Sie sind da. Danke.
Ja. Ich habe noch eine Frage, dann die Restzahlung bei Erfolg, ist die bei Vertragsunterzeichnung oder bei Antritt oder bei, wenn die Probezeit zu Ende ist?
Bei Vertragsunterzeichnung des Kandidaten, dann sehen wir unsere Leistung als erbracht. Wir geben dann üblicherweise eine Garantie. Das heißt, sollte der Kandidat sich veranlasst fühlen oder das Unternehmen sich veranlasst fühlen, innerhalb der Probezeit das Unternehmen zu verlassen, geben wir einen kostenfreien Ersatz.
Danke.
Kostenfreien Ersatz bedeutet, ja. Sie machen die Suche noch einmal, ohne dafür dann Honorar zu bekommen.
Genau, wir haben eine kleine Aufwandsentschädigung, eine kleine Kostenpauschale dafür, aber ansonsten machen wir die Suche dann eben nochmals kostenfrei.
Danke. Frau Weisgerber, OMS Prüfservice, ich habe nebenher gegoogelt, kannte Sie bisher nicht. Sie sind dort für HR, Human Resource zuständig, 30 Mitarbeiter. Haben Sie schon mal mit einem Personalberater zusammengearbeitet in dieser Richtung?
Nee, bis jetzt noch gar nicht.
Nein, okay. Nee. Hätte sein können.
Also. OMS Prüfservice, sind Sie im Automotive-Bereich tätig?
Nee, eher so im allgemeinen Prüftätigkeiten für ortsveränderliche Mittel.
Ah, ja. Ja.
Okay. Noch letzte Frage an Sie, Herr Mayriedl. Wenn Sie so, was weiß ich, auf Seite 7, da haben Sie ja jetzt diesen Teilprojektleiter, Motorsteuerung, OEM, Stuttgart und so weiter. Das ist jetzt so eine Geschichte, wo es bloß einige hundert oder so in Deutschland gibt, oder? Hard to find.
Na, das war jetzt einfach exemplarisch, eben was man heute alles sucht. Klassische Stellenanzeigen, Ingenieur mit Vertriebserfahrung, 10 Jahre, Gehalt 65.000. Da frage ich mich dann immer, was soll denn der in den 10 Jahren gemacht haben? Wenn schon jemand, der mit Studium eingestellt wird, eben ein Mindestgehalt von 48.000 hat und in 10 Jahren hat er sich nicht weiterentwickelt und dann im Vertrieb, da sage ich einfach, mit welchem Erfolg sucht man denn eben in Stellenbörsen nach solch Kandidaten?
Ja, wie soll das funktionieren? So, ja. Hat noch jemand Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Sie haben die Chance, Achim Eiriedl noch.
Ja, noch eine Frage bitte.
Ja, bitte.
Ja, gerne.
Sie haben die Aufzählung nicht ganz vollständig gemacht nach Kriterien. Sie haben die 40% fachlich genannt und dann haben Sie noch erwähnt, es muss ins Team passen. Welcher Anteil ist es und welcher Anteil für Persönlichkeit?
Das habe ich jetzt zusammengesehen. Er muss ins Team passen und die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit ist natürlich vielschichtig. Das heißt, viele Unternehmen sagen, naja, also jetzt rein bei der Kandidatenauswahl. Es geht, wird im, für meinen Geschmack heutzutage überproportional der Bereich Persönlichkeit adressiert. Passt der Mann ins Team? Wie gibt er sich? Wie glauben wir, dass er mit den Leuten hier zurechtkommt? Und die Fachlichkeit, wenn er eben einen gewissen Prozentsatz mitbringt, wenn er die Punkte erfüllt, die wird heutzutage in einem Bewerbungsgespräch, meine Erfahrung, kaum noch abgefragt. Im Gegensatz vielleicht zu 5 oder 10 Jahren, wo man doch sehr, sehr dediziert gefragt hat nach den Skills, die ein Kandidaten mitbringt, hat man heute eher so, ja, das fragt man schon ab, aber viel wichtiger ist, glauben wir, dass er eben mit den Mitarbeitern, die wir hier haben, weil er das Kapital des Unternehmens ist, sich zurechtfindet.
Das heißt, Sie verfolgen jetzt die Aufteilung 40% fachlich und 60% ins Team passen und Persönlichkeit.
Das ist nicht mein Thema, das wir verfolgen. Wir suchen natürlich eher nach dem Kandidaten. Wir sind ja gehalten, nach einem Kandidaten zu schauen, der die Skills, die das Unternehmen uns vorgibt, erfüllt. Im Gespräch erkennen wir dann aber, dass meistens die top-qualifizierten Kandidaten gar nicht so gerne genommen werden, sondern eher die Kandidaten genommen werden, von denen man glaubt, dass sie viel besser ins Team passen und es müssen nicht die sein, die besten Skills haben.
Ja, die besten ins Team passen,
also,
auch noch preiswert sind, gell?
Preiswert, das ist nicht das Kriterium, also das ist weniger das Kriterium, da ich glaube, das Geld, das bestimmt heute der Markt, die Gehaltserwartung bestimmt heute der Markt. Wenn ein Unternehmen sucht, dann kann man zwar einen Wunsch haben, wenn wir dann aber die Dossiers abliefern, dann wird man relativ schnell feststellen, dass der Markt vielleicht anders ist, wenn die Gehaltserwartung eben nicht so da ist oder dass die Kandidaten mit der Gehaltserwartung, die man hat, aber leider nicht das Skillset dann mitbringen, das man ganz gerne hätte. Ja? Also wir schauen eher nach den Hardfacts, die das Unternehmen vorgibt. Das Unternehmen schaut eher aber eher nach den Softfacts des Kandidaten. Das ist die Aussage, die sich dahinter verbirgt. Also.
Herzlichen Dank, Herr Mayriedl. Das war doch ein gutes Schlusswort. Aber danke auch für das schöne Manuskript, das Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Super.
So, ja, jetzt. Herr Klubber, vielen herzlichen Dank für die nette Runde.
Jawohl, merci.